Predigten aus Lesung. Heute ist der Sonntag Misericordias Domini. Es ist der Hirtensonntag, also der, an dem wir darüber nachdenken, wie Gott für uns sorgt, wie er uns versorgt. Und manchmal müssen wir uns daran auch wieder erinnern. Manchmal vergessen wir diese Dinge. Aber Gott vergisst uns nicht und das ist total großartig. In meiner Jugendzeit gab es ein Lied, das ist von Marie Hüsing und Monika Wagner und die Melodie von Siegfried Fietz. Das habe ich in meiner Jugend gelernt. Ich bin ja erst mit 16 zum Glauben gekommen und das war für mich sehr aufregend, dieses Lied kennenzulernen. Es ist eines der ersten Lieder, das ich auf der Gitarre spielen konnte. Da heißt es in der ersten Strophe: Es steht in deiner Macht, Gott loszulassen, doch hindern kannst du nicht, dass er dich hält. Es steht in deinem Willen, Gott zu hassen, und dennoch liebt er dich, du Kind der Welt. Dieses Lied kommt immer mal willkürlich in meinen Kopf. Ich kann nicht erklären, woran es liegt oder wann es kommt, aber es ist, wenn es da ist, immer Trost. Immer das Wissen, was auch immer ich tue, ich bin das geliebte Kind Gottes. Was auch immer ich tue, ich bin gewollt. Selbst wenn ich das nicht zurückgeben kann. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Gott liebt mich. Gott sieht mich. Gott sieht nach mir und lässt mich nicht los. Gott sieht uns. Darum geht es in diesem Gottesdienst. Der gute Hirte sieht uns. Das erlebt auch Hagar, die Sklavin, die Unterdrückte und die zutiefst Gedemütigte. Hagar, ihre Geschichte haben wir im letzten Jahr mehrfach bedacht und uns immer wieder daran erinnert, weil es Jahreslosung war. Du bist Gott und siehst mich, das ist das, was Hagar über Gott spricht. Und ich möchte eben nochmal das 16. Kapitel des ersten Buches Genesis lesen. Nach der Übersetzung der Basisbibel. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lahai Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Diese Geschichte, das musste ich im letzten Jahr lernen und richtig durchbuchstabieren, ist eine Geschichte, die voller Irritation ist. Es ist überhaupt keine romantische Geschichte. Es ist für mich eine verstörende Geschichte. Eine Geschichte von Missbrauch, von Machtmissbrauch. Eine Geschichte von Bedrückung und Entwürdigung. Niemand spricht mit Hagar, man spricht nur über sie. Niemand fragt sie, willst du das? Es wird einfach getan. Als die Forumstudie rauskam, wurde dieser Text für mich nochmal anders bedrückend. Denn das, was wir hier lesen, ist sexueller Missbrauch. Und ja, die Kultur damals war eine andere. Und ja, eine Sklavin war in allem untergeordnet ihren Herrn. Ja. Und trotzdem, mit nichts auf der Welt wird beschönigt, was hier steht. Und ich habe im letzten Jahr sehr viel mich damit beschäftigt, wie es wohl der Hagar geht. Früher war ich immer eher so die, die mit Sarai fühlte, die Kinderlose, die Verachtete. Denn Kinder waren nun mal das Aushängeschild einer Frau. Eine Frau ohne Kinder galt ja nichts. Aber Hagar muss gut angeschaut werden. Hagar ist die, die aus gutem Grund auf der Flucht ist vor ihrer Unterdrückung, vor der Ausbeutung, die sie erlebt. Und Gott sieht sie. Gott sieht all das, was ihr widerfährt. Wisst ihr, in all dem Notvollen, was Hagar erlebt, erlebt sie ja auch noch die Aufwertung, eine Mutter zu werden. In der damaligen Zeit eine echte Aufwertung. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Damals war eine Frau, die keine Kinder hatte, nichts wert. Wirklich nichts. Es gab ja auch niemanden, der sie hätte versorgen können, im Fall der Mann stirbt oder schickt sie weg. Hagar kriegt ein Kind. Hagar ist schwanger und wird das erste Kind des Abraham zur Welt bringen. Beeindruckend und trotzdem verstörend. Und noch verstörender finde ich, dass Gott sie sieht und sie zurückschickt. Lauf nicht davon vor der Unterdrückung. Das ist deine Aufgabe. Im Moment noch wirst du im Hause Abrahams leben, im Zelt Abrahams. Später, als dann der zweite Sohn, der Isaak, auf die Welt kommt, dann wird Hagar gehen und sie wird sogar weggeschickt werden. Aber erstmal wird sie noch viele Jahre unter dieser Situation leiden und das mit sich machen lassen müssen, was ihr alles so widerfährt. Zurück in die Bedrängnis, zurück in die Notsituation, zurück, diesmal aber mit Verheißung. Du wirst Nachfahren haben. Die sind so zahlreich, dass niemand sie zählen kann. Du wirst nicht untergehen. Vielleicht fühlt sich alles so an wie Untergang. Vielleicht fühlt es sich so an, als würde nichts mehr gut werden können. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du denkst, nichts wird mehr gut. Wie kann das jemals wieder gut werden? Wie kann die Sonne es wagen zu scheinen, wenn es mir so schlecht geht? Wie können andere Menschen fröhlich sein, wenn ich doch eigentlich leide? Ich glaube, dass jeder von uns diese Gedanken schon mal hatte. Nehme ich an. In dieses Notvolle von Hagar hinein sagt Gott zu ihr, verzage nicht, du bekommst eine Verheißung. Und diese Verheißung lautet, du wirst nicht untergehen. Du wirst nicht vor die Hunde gehen. Du wirst versorgt sein. Mich beeindruckt das. Und es macht mich auch demütig vor Gott, der nämlich immer noch weiter sieht, der das große Ganze sieht, der eine Idee davon hat, was alles möglich ist. Da, wo meine Ideen wegbrechen, da ist Gott viel, viel reichhaltiger in seinem Denken. Unendlich reichhaltig, unendlich vielfältig. Geh zurück und ich werde dich stark machen. Geh zurück und ich werde dich reich segnen. Gott sieht Hagar und Gott spricht mit ihr und Gott ermutigt sie und segnet sie und sagt, aber ich hole dich nicht aus der Situation raus, ich gehe mit dir in diese Situation hinein. Das tut Gott. Das haben wir schon ein paar Mal bedacht in den letzten Wochen, dass Gott uns in unseren schwierigen Situationen nicht allein lässt. Er lässt in der Regel die Situation weiter geschehen. Wir können daran wachsen, wir können daran stark werden, wir können unsere Gedanken verändern lassen, wir können unsere Liebe, unsere Fähigkeit zur Liebe verändern lassen. Aber das geht nur, wenn wir durch die Situation hindurchgehen. Wenn wir fliehen, werden wir uns nicht verändern. Dann werden wir Menschen auf der Flucht sein. Aber Gott geht mit uns in die Situation hinein und verlässt uns nicht. Und Hagar erkennt das und gibt Gott einen Namen. Es ist die erste Person in der Bibel, die Gott mit einem Namen versieht. El Roi. Gott, der mich sieht. Gott, der Sehende, der nach mir sieht. Du bist Gott und siehst mich. All diese Übersetzungen stimmen und es gibt noch so viel mehr Übersetzungsmöglichkeiten. Du bist Gott und schaust nach mir. Du bist Gott und schaust nach mir. Diese Geschichte ist uralt, tausende von Jahren, und sie ist immer noch aktuell. Vor 2000 Jahren, plus minus, wurde das wiedererlebt. Diesmal von den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Die Geschichte haben wir vorhin gehört, aus Lukas 24. Die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind und sind völlig verstört. Sie kommen aus Emmaus und gehen dorthin zurück, wo sie sich sicher fühlen, wo sie Heimat haben, wo sie ein Zuhause haben, wo sie ihr Brot miteinander teilen können. Und unterwegs sprechen sie über das, was ihnen begegnet ist in Jerusalem. Und sie sind offensichtlich tief betroffen. Und mitten hinein in ihre Traurigkeit und in ihre Hoffnungslosigkeit, denn hoffnungslos scheinen sie auch zu sein. Sie hatten ja all ihre Hoffnung auf diesen Messias, auf diesen Retter gesetzt, von dem sie ausgegangen waren, er würde sie aus der Unterdrückung befreien. Jesus wurde ja zu seiner Zeit als politischer Befreier verstanden, als einer, der die Herrschaft der Römer beendet, der die Besatzer aus dem Heiligen Land vertreibt. Das hat er nicht gemacht. Die Befreiung, die Jesus bringt, ist eine ganz andere Befreiung. Mitten in ihre Traurigkeit und ihre Hoffnungslosigkeit kommt Jesus hinein, zu ihnen, auf dem Weg, beim Unterwegssein, beim Gehen erleben sie, dass jemand zu ihnen kommt und mit ihnen ins Gespräch geht. Parallelen zu Hagar. Hagar ist unterwegs in der Wüste, hoffnungslos, aussichtslos und Gott kommt zu ihr durch den Engel und spricht mit ihr. Die Emmaus-Jünger sind unterwegs. Die Gegend um Jerusalem ist jetzt nicht wahnsinnig grün, also es ist jetzt auch noch nicht Wüste, aber es ist jedenfalls so, dass es da auch, sagen wir mal, schwierig sein könnte zu laufen, vor allem wenn man traurig ist. Und sie stellen sich die Frage, warum und worauf haben wir denn gehofft und was haben wir denn falsch gemacht? Gott kommt in ihre Traurigkeit hinein, in ihre Hoffnungslosigkeit kommt er und spricht mit ihnen. Erzähl mir, was los ist. Ich finde es total großartig. Was ist los? Woher kommst du und wohin gehst du? Fragt Gott Hagar. Und Jesus fragt die Emmaus-Jünger, was macht ihr hier? Wo lauft ihr hin? Was ist los mit euch? Ich habe mich gefragt, warum erkennen sie ihn nicht? In der Bibel steht, als wären ihnen die Augen zugehalten worden. Aber auch in den Auferstehungserzählungen wird ja immer gesagt, dass Jesus erst erkannt wird in der persönlichen Begegnung, noch nicht in der Ansprache, sondern in der persönlichen Begegnung. Also vielleicht braucht es wirklich diese persönliche Begegnung. Er spricht sie an. Er fragt sie, worum geht es denn? Was ist los? Und als sie ihm sagen, ja, weißt du gar nichts, als sie ihn zurückfragen, ist dir irgendwie was entgangen, was so wichtig war in den letzten Tagen? Da erzählt er ihnen, worum es eigentlich geht, worauf es im Leben ankommt, Gott zu vertrauen, dass Gott den Blick aufs Ganze hat. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Die Jünger von Emmaus, die sehen immer nur den Ausschnitt. Dann waren die Frauen, die sind ja verrückt, die haben den Auferstandenen gesehen, sagen sie. Kann ja nicht sein, ist ja unmöglich. Also, sie sehen nur den Ausschnitt. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Der unseren Horizont erweitert, ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Jesus, der Auferstandene, sorgt dafür, dass die Emmaus-Jünger weitersehen können. Und auch dann verstehen sie noch nicht. Er legt ihnen den gesamten Heilsplan aus, erzählt die Bibel. Er sagt ihnen, es musste geschehen. Es ist vorhergesagt worden. Es ging nicht anders. Und immer noch erkennen sie ihn nicht. Immer noch sind sie begriffsstutzig. Und das ist bis heute so. Auch ich begreife so vieles nicht. Ich kriege an manches keinen Griff ran und frage mich, warum? Wozu? Das Tolle ist, das dürfen wir. Jesus hält ja dieses Fragen aus. Jesus verlässt ja die Emmaus-Jünger nicht, als es ihm zu viel wird und sie immer noch nicht verstehen. Er bleibt ja bei uns, egal wie wenig oder wie viel wir verstehen oder wie viel wir auch missverstehen. Bis heute ist das so. Gott bleibt bei uns. Gott sieht all das, was uns bedrückt. Mich persönlich bedrückt heute Morgen die Nachricht aus Israel. Gott sieht das. Gott sieht die ganzen Gebete, er hört die Gebete, die zu ihm aufsteigen. Gott sieht, dass die Not unerträglich ist. Gott sieht sein Volk, er sieht seine Menschen, er sieht die Menschen in Gaza, genauso wie die Menschen in Israel. Er sieht die Machthaber im Iran und die Machthaber in Russland, in der Ukraine, überall auf dieser Welt. Er sieht es und es ist ihm nicht egal. Und er hört unser Flehen und er hört unser Fragen nach dem Warum. Und die Antworten kommen. Aber sie kommen erst dann, wenn wir bereit sind, sie zu verstehen. Und das ist das Schwere. Denn erst als die Emmaus-Jünger mit Jesus Gemeinschaft haben, Abendmahlgemeinschaft, erst als er das Brot mit ihnen bricht, erkennen sie ihn. Erst als er sie versorgt, erkennen sie ihn. Den Auferstandenen erkennt man nicht an seiner Macht und auch nicht an seinen Wundertaten. Den Auferstandenen erkennen wir in der Begegnung mit anderen Menschen, in der Begegnung, in unserem Alltag oder hier in der Kirche. Gott sieht. Gott hat Hagar gesehen. Gott hat die Emmaus-Jünger gesehen. Gott sieht uns hier in Lesum und er lässt uns nicht los. Und er lädt uns ein, ihm zu begegnen und in der Begegnung mit ihm ein Stückchen mehr zu verstehen. In der Begegnung mit dem Auferstandenen neue Hoffnung zu schöpfen. Erst dann, wenn du dich von Gott anrühren lässt, wirst du ein kleines bisschen mehr verstehen. Nicht alles. Niemand von uns versteht alles. Aber in der Begegnung mit Jesus verstehen wir immer ein kleines bisschen mehr. Gott lädt uns ein. Er liebt uns, er lässt uns nicht los. Amen.